Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt sie ihr Volker Niggewöhner. Man nannte ihn Speckpater und bezeichnete ihn als größten Bettler des Jahrhunderts. Wegen seiner kämpferischen Reden gegen den Kommunismus, der die Kirche und den Glauben unterdrückte, auch als letzten General des Kalten Krieges. Pater Werenfried van Straten, den Gründer des Hilfswerks Kirche in Not. Wie Christus in Palästina umhergezogen ist, um Hungernde zu speisen und Kranke zu heilen, so sei es auch Aufgabe der Kirche, menschliche Not zu mildern, wo immer sie auftrete, so Pater Werenfried. Am 19. Januar 2013 wäre er 100 Jahre alt geworden. Kirche in Not hat aus diesem Anlass im vergangenen Jahr eine Glaubenstournee durch verschiedene deutsche Diözesen veranstaltet und Prominente aus der Kirche sowie Weggefährten des legendären Speckpaters nach ihren Erinnerungen befragt. Hören Sie heute den ersten Teil des Begegnungstages im Alten Stadttheater Eichstätt.
Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Saal. Herzlich willkommen auch an alle, die uns jetzt daheim an den Radio- und Fernsehgeräten verbunden sind. Auf der vierten Station unserer Glaubenstournee im Pater Werenfried-Jahr 2013 machen wir heute Halt in der alten Bischofsstadt Eichstätt. Und wie Sie es gewohnt sind, wird sich eines der Podien mit dem Thema Pater Werenfried beschäftigen. Pater Werenfried, Gedenken an einen großen Gottesmann. So lautet das Thema dieses Podiums. Und wir freuen uns sehr, einen Gottesmann zu begrüßen, bei einem Gottesmann zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, Bischof Gregor Maria Hanke. Und wieder mit dabei ist Antonia Willemsen. Sie war über Jahrzehnte lang quasi die rechte Hand Pater Werenfrieds im Werk. Sie war die Ergänzung Pater Werenfrieds, könnte man sagen, auch ein Korrelativ manchmal. Jetzt ist sie Vorstandsvorsitzende von Kirche Not Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Willemsen. Ja, wir wollen wieder einige Facetten der Persönlichkeit Pater Werenfrieds entwickeln. Wir wollen auch über das Thema Osteuropa sprechen, über Ökumene. Das spielt hier eine besonders große Rolle in Eichstätt. Wir wollen aber auch darüber reden, welche Rolle das Werk Kirche in Not in der Weltkirche hat. Und da ist es gut, Exzellenz, dass wir Sie da haben. Denn Sie sind Mitglied im Stiftungsrat von Kirche in Not. Vielleicht wird das noch nicht jeder wissen. Seit Ende 2011 ist Kirche in Not eine päpstliche Stiftung. Und da würde es uns doch mal interessieren, Herr Bischof, päpstliche Stiftung, was bedeutet das eigentlich? Was unterscheidet eine päpstliche Stiftung von einem in Anführungsstrichen normalen Hilfswerk?
Ja, päpstliche Stiftung zeigt natürlich zunächst einmal an, dass hier ein besonderes Interesse des Heiligen Stuhls auf diesem Hilfswerk ruht. Der Heilige Stuhl hat damit eine Würdigung dieses über Jahrzehnte sich entwickelnden Hilfswerkes vorgenommen. Und ich möchte mal sagen, er hat es durch diese Stiftungsverfassung gleichsam vollends integriert in die kirchliche Evangelisationsarbeit. Die Stiftung selbst ist ja bei der Kleruskongregation angesetzt. Der derzeitige Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Piacenza, ist unser Oberhaupt in der Stiftung. Und ich würde da ganz kurz sagen, das ist zunächst einmal eine Wertschätzung dessen, was Kirche in Not inhaltlich ist, eine Wertschätzung dessen, wie Kirche in Not arbeitet, und ein großer Vertrauensvorschuss, des Heiligen Stuhls an dieses Hilfswerk. Was unterscheidet dieses Hilfswerk von anderen Hilfswerken? Kirche in Not ist von unten nach oben entstanden. Andere Hilfswerke wurden entweder von Bischofskonferenzen gegründet oder hängen an einem römischen Dikasterium, etwa an Cor Unum. Und hier ist sozusagen durch Pater Werenfried und mit Hilfe des Laienapostolats, so kann man das durchaus ausdrücken, etwas der Kirche zugewachsen. Damit, so möchte ich es ausdrücken, hat Kirche in Not viel von dem vorweggenommen, was dann das Zweite Vatikanische Konzil auch über das Engagement der Laien für die Gesamtkirche schreibt. Und ich kann mir vorstellen, ich kenne jetzt nicht die Gedanken von Papst Benedikt bezüglich dieses Schrittes, aber ich interpretiere diese Rechtsform der Stiftung eben als einen ganz großen Vertrauensbeweis und auch als eine theologische Anerkennung dessen, was gewachsen ist.
Und Sie stehen ja auch viel im Kontakt mit Ihren Bischofskollegen, auch mit den Mitgliedern des Stiftungsrates. Was gibt es denn da für eine Meinung von Kirche in Not? Wo sieht man das besondere Charisma des Werkes, die besondere Wichtigkeit?
Ja, ich habe heute in der Predigt schon nuanciert versucht, darauf hinzuweisen, Kirche in Not scheint mir ein sehr flexibles Hilfswerk zu sein. Durch die Verbreitung auf die verschiedenen Länder verfügt man über hervorragende Informationen, man ist gut vernetzt und man kann relativ schnell reagieren. Das ist das eine vom Formalen her, dann vom Inhaltlichen her. Bei Kirche in Not war immer das, was man heute als Evangelisierung im umfassenden Sinn bezeichnet, was ja auch Paul VI. Hervorgehoben hat und beschrieben hat, wie Evangelisierung gehen muss. Das war bei Kirche in Not von aller Anfang an, meine ich, präsent. Also insofern würde ich den Ideen, die in Kirche in Not stecken, schon so einen prophetischen Charakter zubilligen. Und das ist eben auch der Grund der Wertschätzung.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. An den legendären Speckpater und Gründer des Hilfswerks Kirche in Not erinnern wir heute. Gäste bei einem Begegnungstag in der Diözese Eichstätt im vergangenen Juni waren der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und Antonia Willemsen, eine verwandte Pater Werenfrieds und langjährige engste Mitarbeiterin, die jetzt zu Wort kommt.
Frau Willemsen, Kirche in Not ist natürlich nicht nur wegen seiner juristischen Form ein besonderes Hilfswerk. Es wurde nicht am grünen Tisch gegründet, wie Bischof Hanke gerade sagte, sondern da spielt das Einzelengagement Pater Werenfrieds eine große Rolle. Er hat ja selber mal gesagt, dieses Werk ist mir passiert, ich habe es nicht geplant. Und seit 1947 hat Pater Werenfried in seiner flämischen Heimat gebettelt für die notleidenden Deutschen. Aber das ist ja ein Akt, den man heutzutage gar nicht mehr so versteht, was das damals bedeutet hat. Was waren denn das in aller Kürze für Zeiten? Und wie haben Sie diese Zeit oder auch Ihren Onkel, Sie waren damals ein kleines Mädchen, erlebt in dieser Frühphase des Werkes?
Ja, ich habe Pater Werenfried zu Hause kennengelernt, weil er meine Eltern oft besucht hat. Seine Eltern wohnten in der Nähe und dann kam er auch bei uns vorbei. Und da habe ich immer bewundert, was dieser große weiße Mann alles erzählte und was er tat. Und es war in jener Zeit, das war so zweite Hälfte der 40er Jahre, also 47, 48, 49, da gab es in die Deutschen, die waren verschlagen, die waren untergegangen und es herrschte eine furchtbare Hassstimmung unter der Bevölkerung gegen die Deutschen. Also man hat sehr viel gelitten, 5 Jahre lang in meinem Land und auch in Belgien. Und da war es, hat es von Mut gezeigt, dass ein Priester, ein Mann, dass der über das Schicksal der Heimatvertriebenen, über das Schicksal der Deutschen nach dem Krieg gesprochen hatte. Das war nicht selbstverständlich, aber er hat das gemacht aus der Überzeugung, dass ein christliches Volk nicht weiter existieren kann in Hass, dass dieser Hass überwunden werden muss. Und das hat sich an mehreren Beispielen, ist das auch ganz klar geworden.
Also das haben Sie sicherlich auch als Kind sehr spannend empfunden, was Ihr Onkel da so erzählt hat. Aber es war ja nicht so, dass Sie geplant hätten, bei dem Werk einmal zu arbeiten. Ich glaube, Sie wollten zunächst Lehrerin werden.
Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte gar was anderes werden. Aber mein Vater hat meine beiden Vorschläge als unakzeptabel abgelehnt. Und ich wollte entweder Schauspielerin oder Journalistin werden. Und mein Vater hat gesagt, mit beiden Berufen kannst du nachher dein Brot nicht verdienen. Also wähle dir etwas aus, was sicher ist. Ja, dann bin ich Lehrerin geworden. Und das habe ich ein Jahr gemacht. Und daraufhin, in diesem Jahr, habe ich mit der Schauspielerei auch angefangen. Und ich wurde auch akzeptiert, aber das war so eine semi-professionelle Gruppe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich möchte ich für die Ostpriesterhilfe arbeiten. Und als der Bischof Hanke heute früh in der Predigt über Berufung gesprochen hat und er hat gesagt, jeder Mensch hat eine Berufung, dann habe ich gedacht, ja, das war meine Berufung. Ich wollte etwas, was so außerhalb auch der Erwartung meiner Eltern lag. Und ich bin nach Belgien gegangen. Und da habe ich dann, das war 1960, und für ein Jahr, sagte mein Vater, in jener Zeit haben die Väter sehr viel zu sagen gehabt. Also, und als ich dann nach Belgien gegangen bin, dann in dem ersten Jahr, dann habe ich einen Anruf bekommen von der Schauspielgruppe, wo ich da dann zugehört hatte. Die haben gesagt, wir haben eine Rolle für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht, ich wohne jetzt in Belgien. Das habe ich zu Hause erzählt und da hat mein Vater gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich zufrieden bin, dass du in Belgien bist. Also nach dem ersten Jahr, dann sagte Pater Wernfried zu mir, ja, jetzt ist das Jahr vorbei, was machst du, willst du bleiben? Ich sage, ja, wenn man mich will, wenn du mich willst, also ja. Und dann bin ich geblieben. Das war 3,5 Jahre in Belgien, dann ist der Hauptsitz nach Rom verlegt und dann nach 10 Jahren habe ich aufgehört und habe gesagt, so 10 Jahre reichen, ich gehe zurück nach Holland. Dann habe ich dort, weil ich inzwischen viel Erfahrung gesammelt hatte für Lateinamerika, weil das inzwischen auch zum Auftrag des Werkes gehörte, dann wurde ich bei einer Organisation sofort zur Hauptabteilung Lateinamerika gemacht und das war wie die wie bei Miserior die Stelle, die das Geld, die Regierungsgelder verteilt, die Zentralstelle. Also und da hatte ich die Abteilung Lateinamerika, hat mir wunderbar gefallen. Und dann ist mein Nachfolger in Rom, hat es nicht geschafft. Dann hat Pater Wernfried mir das gesagt und gesagt, kannst du jetzt den neuen Mann mal beurteilen, den ich ausgewählt habe? Und das habe ich dann gemacht. Und der Mann war meines Erachtens fantastisch. Er war Schweizer, verheiratet mit einer Italienerin, Afrika-Erfahrung verheiratet mit dieser Italienerin. Und natürlich wollte diese Italienerin gerne wieder zurück nach Italien. Er hat diese Stelle angeboten bekommen und Pater Wernfried fragte mich, was hältst du von ihm? Ich habe gesagt, fantastisch, der Mann musst du nehmen. Dann sagte er, ja, aber wenn er nicht kommt, der kommt, sagte ich, aber wenn er nicht kommt, was mache ich? Sagt er, kommt, dann fragt er ein drittes Mal. Dann habe ich gesagt, dann ist es der Wille des Herrgotts, dass ich zurückkommen muss. Nach einigen Wochen kam ein Telefonanruf, er kommt nicht. Also ich habe nichts gesagt. Ich war so platt und dann sagt er, ich gebe dir dein Wort zurück, aber in einer Woche rufe ich wieder an. Nach einer Woche rief er an und er sagte, was ist deine Entscheidung? Ich habe gesagt, ich komme nicht. Und dann einige Monate später war ich in Rom und ich habe das Büro besucht. Ich habe die Katastrophe gesehen und ich habe gesagt, ich komme. Und dann bin ich Januar 72 wieder nach Rom zurück.
Und dann sind Sie geblieben bis heute.
Und dann bin ich geblieben. Aber er hat gewusst, dass ich es schaffe, wegzugehen. Also
ja. Gut so. Herr Bischof Hanke, Kirche in Not hat, wie wir festgestellt haben, als Hilfsorganisation für die deutschen Heimatvertriebenen begonnen. Und damals war der Speckpater in den 50er Jahren vor allen Dingen ja eigentlich auch bekannt, berühmt. Er war viel in den Medien, er war unterwegs auf Predigtreisen. Ihre Eltern stammen aus dem Sudetenland. War Ihnen der Speckpater auch schon früh ein Begriff?
Ja, in der Verwandtschaft wurde oft über ihn gesprochen und ich erinnere mich, das war so ab Beginn der 60er Jahre, da wurde, ich glaube es hieß damals schon Echo der Liebe, ja, das wurde dann bei uns zu Hause immer vorgelesen, bei Tisch. Die Mutter hat das vorgelesen und wir haben also ganz andächtig zugehört. Von daher ist mir natürlich Pater Werenfried schon seit Kindertagen ein Begriff gewesen und dann verschiedentlich haben Tanten und Onkel auch über diese Speckaktion gesprochen. Denn als Kind habe ich mich zunächst mal analysiert, dass da ein Pater Speckpater heißen kann. Ich dachte zunächst, der sei es vielleicht wegen seines Umfangs, dass er diesen Namen trug. Dann wurde ich aber aufgeklärt, was da für eine Aktion dahinter steckt. Und kurzum, er war mir natürlich ein Begriff. Ja, und auch in der Familie war Kirche in Not präsent.
Pater Werenfried van Straten, der legendäre Speckpater, ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im vergangenen Juni in Eichstätt erinnerten an ihn Antonia Willemsen, die langjährige Generalsekretärin des Werkes, und der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
Ich will nochmal, Frau Willemsen, auf das Thema Versöhnung und Feindesliebe zurückkommen, weil das scheinen mir Schlüsselbegriffe zum Verständnis dieses Werkes zu sein. Sie haben eben schon berichtet, wie schwer das damals nach dem Krieg war, für die Deutschen, für die Feinde von gestern Geld und Lebensmittel zu sammeln. Und ich glaube, kaum eine Geschichte spiegelt das so gut wider, wie diese Predigtaktion von Pater Werenfried in diesem flämischen Ort Fingt, die bestimmt viele kennen, aber die es, glaube ich, wert ist, immer wieder erzählt zu werden. Was war denn damals passiert in Fingt?
Am Anfang des Krieges hat die deutsche Wehrmacht in Fingt alle Männer getötet. Das war vom Jungen von 10, 11 Jahren bis zum Kreis. Und der Hass in diesem Dorf gegen die Deutsche war enorm. Und nach dem Krieg, als der Pfarrer die Lage übersah und gespürt hat, wie groß der Hass war, hat der Pater Werenfried gebeten, nach Fingt zu kommen. Und das war auch für Pater Werenfried eine große Herausforderung, als er hörte, was da passiert war und wie die Leute diesem Thema gegenüberstanden. Und dann, er hat es akzeptiert, er ist hingegangen und es war angekündigt worden, der Pater, der wird Nachmittag in einem Saal, wird er zu den Gläubigen reden. Und die Leute hatten sich verabredet, keiner geht hin. Und dann stand er, bei Überraschung, stand er morgens in der Messe, hat er gepredigt. Er hat nicht um Geld, nicht um Kleidung oder sonst was gebetet, er hat nur um die Liebe gebettelt. Und nach seiner Predigt, und als die Messe zu Ende war, dann, die Leute sind aus der Kirche, die Kirche war leer, da kommt eine Frau auf ihn zu. Und die gibt ihm 1000 Franken. Und dann war sie weg. Er konnte den Namen nicht fragen. Aber der Pfarrer hat gesehen, wer diese Frau war. Er kannte die Frau. Und diese Frau hatte ihren Vater, ihren Mann, ihren Bruder verloren in diesen ersten Kriegstage in Flandern. Und diese Frau war die erste, die gekommen ist. Pater Wernfried ist an dem Tag im Wind geblieben. Und abends, als es dunkel war, dann sind die Leute gekommen und haben Spende gebracht, haben Kleidung gebracht. Und es ist eine ganze Aktion geworden. Also dieses Dorf hat einen deutschen Rucksackpriester adoptiert. Also da ist Korrespondenz gegangen, ist Hilfe gegangen. Also, und das ist ein sehr wichtiges Beispiel, was es heißt, Hass durch Liebe zu überwinden. Und das ist, was in Wink passiert ist.
Aber das war kurz nach dem Krieg. Herr Bischof Hanke, wir leben ja heute zum Glück hier nicht mehr im Krieg, in Europa zumindest. Dennoch will es so scheinen, wenn man mal schaut, dass es doch viele Spaltungen, viele Zerwürfnisse gibt in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch in der Kirche. Was kann man von einem solchen Beispiel lernen, zur Versöhnung beizutragen?
Ich denke, man darf Liebe und Versöhnung nicht trennen wollen, nicht nach dem Motto verfahren wollen, erst Versöhnung und dann können wir Liebe praktizieren. Pater Wernfried ist eben, wie wir hörten, anders vorgegangen. Übe Liebe und die Frucht ist die Versöhnung. Die praktizierte Liebe heilt. Das ist natürlich ein Paradoxon, da muss der Mensch über seine Logik springen, denn ich verlange zunächst einmal, dass mir Recht widerfährt, damit ich dann, wie ich menschlich glaube, Liebe üben kann. Aber Pater Wernfried und dieses Beispiel aus Flandern belehrt uns eines Besseren. Ich muss über mich hinauswachsen, Liebe üben, wenn ich selbst Heilung von meinem Hass erfahren will. Eine schwere Aufgabe, aber wir müssen als Kirche dafür stehen, nicht nur hier bei uns zu Lande, sondern wir müssen diese Botschaft auch in die Konfliktherde bringen.
Frau Willemsen, um so etwas zu tun wie in Pfingst, da muss man viel Mut haben und sicherlich auch viel Gottvertrauen. Und dafür war Pater Wernfried ja bekannt. Aber woher nahm er das und welche Rolle hat das Gebet für ihn gespielt?
Ja, das Gebet war ganz wichtig für ihn selbst, aber er hat auch immer wieder Hilfstruppen eingeschaltet, die mitbeten. Es waren viele kontemplative Klöster, die er gebeten hat, mitzubeten. Also das war für ihn praktisch die Basis, worauf er sein Werk tun konnte. Und er hatte ein sehr großes Gottvertrauen. Und das war hier und da, sagt man, verwegen. Also es war, die Menschen konnten es nicht verstehen, wie er sehr viel mehr Geld versprochen hatte, als überhaupt reinkommen könnte. Und es hat immer wieder gezeigt, dass das auch ging. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Geschichte dazu erzählen soll.
Ja, sehr gerne.
Also es gab einen Mitbruder von Pater Wernfried, Pater Hugo. Und wir waren damals in Rom. Und der war derjenige, der über die Finanzen ging. Ein Ungar und sehr gewissenhaft und ein ausgezeichneter Mitarbeiter und Priester. Und eines Tages, nach einigen Jahren, nachdem wir in Rom waren, sagte Pater Hugo zu Pater Wernfried: Wernfried, ich gehe. Warum, sagt er? Ja, du übertreibst. Ja, warum? Ja, du hast für dieses Jahr, und das war dann so irgendwann im Juli oder so, hast du viel mehr versprochen, als wir überhaupt reinbekommen können. Und dann sagte er, ja, aber du vergisst, sagte Wernfried, dass der Monat Dezember immer ein Doppeltmonat ist. Ja, das habe ich mitgerechnet. Und dass es noch ein paar unerwartete Sachen geben kann, ja, habe ich mitgerechnet. Ja, wie viel fehlt dann, sagte Pater Wernfried. Ja, sagt er, es fehlt 100.000 Dollar. Damals waren die Budgets immer in Dollar. Und na gut, Pater Wernfried ist nach Deutschland gegangen zum Predigen. Und da ruft nach einigen Tagen plötzlich Pater Hugo an. Und das war nicht wie heute, dass jeder ein Handy hat oder dass man so einfach das Telefon nimmt. Nein, das war damals schon etwas. Man wird angerufen, also, und von Italien nach Deutschland. Ich sag, was ist los, Hugo? Ja, hat er gesagt, es ist ein Wunder passiert. Es ist ein Ingenieur aus Venedig, der hat einen sehr großen Betrag gegeben. Ja, wie viel? 80.000 umgerechnet. Ja, sagt Pater Hugo, das ist jetzt in Ordnung, also ich bleibe. Nein, sagt Pater Hugo, du hast gesagt, 100.000 fehlen, also es fehlen noch 20.000. Dann hat er weiter gepredigt, ist nach Belgien gekommen, im Büro in Tongerlo. Und da war ein Paket eingetroffen, das hat sich nach Büchern angefühlt und die Sekretärin hat das liegen lassen. Und dann wurde gesagt, Pater Wernfried kommt in diesen Tagen. Dann wurde das Paket mal schnell geöffnet und da waren österreichische Banknoten drin. Das Paket war mit der Bahn gekommen und es gab keinen Absender. Und es waren der Gegenwert von 20.000 Dollar war da drin. Also so gibt es so viele Beispiele, wo immer wieder von oben nachgeholfen wurde, damit man die Versprechungen, die er gemacht hat oder die das Werk gemacht hat, dass man die erfüllen konnte.
Ja, also großes Gottvertrauen, vor allen Dingen aber getragen durch das Gebet, Kirche Not als Gebetsgemeinschaft. Wenn wir jetzt mal in der Geschichte des Werkes fortschreiten, da gab es Anfang der 50er Jahre eine wichtige Veränderung. Das Werk ist bekannt geworden als Hilfsaktion für die vertriebenen Deutschen und ihre Priester. Die Hilfe wurde dann aber ab 1952 auf die Kirche, auf die verfolgte Kirche hinter dem Eisernen Vorhang ausgedehnt. Wie ist es damals dazu gekommen?
Durch die Heimatvertriebene hat Pater Wernfried immer wieder gehört über die Herkunftsgegenden dieser Leute. Und das war Polen, das war die Tschechoslowakei, das war Rumänien, das waren alle diese Staaten, die dann, wo der eiserne Vorhang gezogen ist und die da östlich davon lebten. Und immer wieder hat er davon gehört. Und als dann allmählich die Lage der Heimatvertriebenen sich gebessert hat, dann hatte der Überzeugung, meine Aufgabe liegt jetzt dort, wo die Christen verfolgt werden. Und das hatte dann als erster Höhepunkt 1956 der ungarische Aufstand. Und dann ist er nach Budapest gefahren, hat Kardinal Mincenti dort getroffen, hat ihm versprochen, dass da eine große Hilfe geleistet wird. Und das haben wir auch gemacht über Jahre hinweg. Und das waren dann Hilfen in Geld, aber das war nicht leicht, weil man konnte nicht ohne weiteres hinfahren mit Geld in der Tasche und das dort bringen. Also es war schon, man musste sehr kreativ sein, wie der Bischof eben sagte, auch bei der Hilfeleistung. Da wurde geschmuggelt, da wurde über diplomatische Kanäle, da wurde auf andere Weise geschmuggelt von einem Land, was leichter war, wie Jugoslawien zum Beispiel, in die anderen Länder hinein. Da wurden sogar Leute, die in Gefahr waren, die wurden herausgeschmuggelt. Das war schon ganz spannend. Also es war schon eine Zeit, wo man wirklich sehr kreativ sein musste, um überhaupt der Kirche helfen zu können.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit dem ersten Teil eines Rückblicks von Bischof Gregor Maria Hanke und Antonia Willemsen auf das bewegte Leben des Speckpaters Wernfried van Straten. Wer sich näher mit dem Gründer von Kirche in Not beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, einmal die Internetseite von Kirche in Not in Deutschland zu besuchen. Beim Bestelldienst gibt es eine eigene Rubrik, Pater Wernfried und sein Werk. Dort finden Sie viele Schriften, Bücher, TV-Sendungen, Filme, aber auch das Testament Pater Werenfrieds und Gedanken anderer Persönlichkeiten aus der Kirche über ihn, die ihnen das Leben und Wirken von Pater Werenfried van Straten und seines Werkes Kirche in Not näher bringen. Klicken Sie sich einfach mal rein unter www.kirche-in-not.de. Sie können natürlich auch bei Ihrem Kirche in Not Landesbüro anrufen und sich beraten lassen. Das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder beim zweiten Teil dieser Podiumsveranstaltung. Alles Liebe, machen Sie's gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.